Herzlich willkommen beim WESAG-Fest am 12. Mai 2018 hier im Westpark. Schön, dass ihr zu dem Vortrag gekommen seid. Wir haben heute das Thema Achtsamkeit, Erleben statt Erledigen. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, manchmal abends, man ist müde und erschöpft und versucht sich zurückzuerinnern an den Tag. Was war heute eigentlich? Ja, Mai, und man war halt in der Arbeit, hat eingekauft, hat dies und jenes erledigt. Aber irgendwie ist das Gefühl da, ja, es war ein Tag, in dem man eigentlich nur gemacht hat, was gemacht werden musste, aber ja, es war irgendwie nichts, was man so erlebt hat. Es war nichts Schönes, es war nichts, ja, es ist irgendwie unbefriedigend, es hat etwas gefehlt und man denkt sich dann, ja gut, meist war halt ein Arbeitstag. Freut sich aufs Wochenende, am Wochenende werde ich dann irgendetwas machen, ne? Oder im Urlaub. Weil alles so ein bisschen, ja, es ist halt so abgelaufen, ohne dass man es eben wirklich erlebt hat. Und wir denken dann, ja, das Problem ist, wir haben zu wenig Zeit für uns, wir haben zu viel zu tun. Wir haben zu viel zu machen, zu viel zu erledigen. Aber wenn wir mehr Zeit hätten für uns, wäre es besser. Und ich denke, da müssen wir vorsichtig sein. Es ist wichtig, dass wir das gut verstehen, was mit uns passiert. Wenn wir Dinge machen und dabei an etwas ganz etwas anderes denken, dann vergeht die Zeit nicht nur wie im Flug, sondern eigentlich auch wie im Traum. Weil wir sind ja in einer Traumwelt, in einer Scheinwelt, in unserer Gedankenwelt. Ganz egal, wo die ist. Ja? Die Gedanken können sehr, sehr verschieden sein. Wir können uns noch immer ärgern über eine blöde Bemerkung eines Kollegen von vor 2 Stunden. Wir können uns ausmalen, was wir am Abend machen oder am Wochenende machen. Wir können andere Probleme wälzen oder sonstige Planungen in der Zukunft machen. Aber egal, wenn unser Geist wo ganz anders ist, dann ist das, was wir gemacht haben, vielleicht nachher erledigt, aber es war eben kein Erlebnis. Schauen wir uns einfach was ganz Einfaches mal konkret an. Stellen wir uns vor, wir gehen jeden Morgen von zu Hause zur U-Bahn. Das dauert 10 Minuten. Ja, was machen wir in den 10 Minuten? Also gut, wir gehen, ja. Wir kommen von A nach B, das schaffen wir jeden Tag. Okay, das ist nicht die Kunst. Ja, aber was macht unser Geist? Natürlich kann ich in dieser Zeit schon mir 100.000 Gedanken machen, wie der Arbeitstag werden wird, was ich alles mache, was vielleicht passiert, wie ich vielleicht reagiere. Ich kann mit den Gedanken irgendwo hingehen, ich kann schon im Urlaub sein, schon im Wochenende, aber auf jeden Fall ist dieser Weg zur Arbeit nachher etwas, das ich halt erledigt habe, hinbekommen habe. Aber es war nicht, dass diese Zeit war nicht eine Zeit, die eine Qualität für mich hatte. Wie Freizeit. Ja? Wie wir es uns vorstellen, wie wir träumen und hoffen, dass wir es am Wochenende erleben. Nein, wir haben es nicht erlebt, weil wir ja gar nichts gespürt haben. Ja? Also ihr ahnt schon, worauf ich hinaus will. Es kommt darauf an, was unser Geist macht, wenn wir etwas tun. Wenn ich gehe, ganz egal wo, ob hier im Westpark oder im Wald oder am Strand oder auf der Straße zur U-Bahn, das Allerwichtigste ist, was mein Geist macht. Ich mache einen Schritt nach dem anderen. Und wenn ich den spüre, dann verändert sich schon mein Empfinden. Wenn der Geist bei den Schritten ist, dann bin ich auf einmal im Hier und Jetzt. Ich fühle, wie die Füße den Boden berühren. Ich fühle, wie der Atem fließt. Das sind immer die zwei wichtigsten Dinge für uns in der Achtsamkeitspraxis, sind immer der Atem. Und wenn wir eine Bewegung machen, dann eben diese Bewegung. Ja? Also beim Gehen ist der entscheidende Punkt natürlich die Schritte. Das heißt Atem und Schritte. Und wenn wir sowas machen, versuchen wir beides zu spüren. Den Atem zu spüren. Und wenn ihr das auch nur eine Minute schafft, einfach den Atem zu spüren, dann werdet ihr schon merken, wie ihr entspannt. Wie ihr lockerer werdet. Und wenn ihr ein paar Minuten achtsam geht und einfach spürt, ja, da ist der Atem. Ihr werdet ein bisschen lockerer. Dann die Beine spürt, die Muskeln, durchaus alles, nicht nur den Kontakt mit dem Boden, auch die Muskeln, die Gelenke. Und dann passiert ganz erstaunlicherweise, das ist tief in uns festprogrammiert, dann ist der Geist auf den Körper gelenkt. Und dann tut er nicht nur beobachten, er fängt auch gleich an zu optimieren. Und er merkt schon, wie nach wenigen Minuten die Schritte leichter, weicher werden und besser passen. Ja, wenn ihr in Gedanken seid, oder wenn wir in Gedanken sind, wie sind dann die Schritte? Na, einfach irgend so ein Gezappel, was bei irgendeiner Gelegenheit mal gepasst hat, aber was nicht unbedingt passt auf diesen Bodenbelag jetzt. Ja? Auf die Energie, die gerade im Moment zur Verfügung steht. Wenn der Geist bei den Schritten ist, dann werden sie weich, dann werden sie leicht. Ja, und dann gehen wir so auf einmal. Ne? Also wir entspannen, die Schritte werden leichter, wir fühlen uns wohl und auf einmal entsteht der Eindruck, super, ist doch gut, dass wir gehen können. Ja, das Gehen ist keine, der Weg von zu Hause zur S-Bahn ist keine notwendige Erledigung, die zum Arbeitstag gehört, sondern es ist ein Erlebnis. Ja? Und das Tollste ist, wenn wir das eine Zeit lang schaffen, entsteht ein Lächeln. Ne? Entsteht ein Lächeln im Gesicht, einfach aufgrund der Entspannung, ne? Das ist ganz natürlich. Es entsteht ein Lächeln. Ja, und unser Geist wird frei. Wir werden auf einmal offen. Ich habe erst geredet von der Konzentration auf den Atem und die Schritte. Das braucht eine gewisse Konzentration, klar, weil unser Geist ist jeden Augenblick fähig, wieder abzuschweifen und wieder irgendwelche Geschichten zu erzählen. Wir nennen das übrigens, diese ewigen Geschichten, die unser Geist uns erzählt, nennen wir das Radio DOU. Also jeder hat im Kopf ein eigenes Radio. Und das nennen wir der Radio DOU, Denken ohne Unterlass. Okay? Ja, und wenn wir nicht aufpassen, geht es da wieder los. Ne? Und das plappert irgendwas. Ne? Ich meine, ich habe jetzt vorhin ein paar krasse Beispiele genannt, dass wir uns ärgern die ganze Zeit. Ne? Dass wir ärgern, wütend sein, Angst haben. Ne? Das sind die krassen Dinge, die uns das Radio senden kann. Wenn es uns besser geht, kommt überflüssiges Geplapper. Ne? Einfach so. Schadet nichts. Na gut, schadet schon. Schadet schon, weil es uns ja die Lebenszeit raubt. Ja? Das ist ein interessanter Aspekt, den man sehr tief in unserer Gesellschaft durchdenken kann. Wenn man mal schaut, ich werde nachher nochmal auf das Thema zurückkommen, warum das so wichtig ist. Ja, also, wenn wir es schaffen, mit gewisser Konzentration auf den Atem und die Schritte uns einzulassen, entspannen wir. Lockerer, es entsteht Sammlung, es entsteht Achtsamkeit auf die Schritte, auf den Atem und dann entsteht eben auch Offenheit, weil unser Geist nicht mehr blockiert ist von den Gedanken. Ja? Unser Geist, wir denken immer, er ist multitaskingfähig, aber das stimmt nicht. Der kann nur hin und her springen. Also unser Geist ist nicht mehr blockiert von überflüssigen Gedanken oder gar schädlichen Gedanken oder träumerischen Gedanken. Nein, unser Geist ist auf einmal offen. Es ist ja Platz da. Nur Atem und Füße. Nur Atem und Schritte. Es ist wenig eigentlich. Ne? Unser Geist hat mehr Kapazität. Ja, und auf einmal sehen wir, was alles Schönes ist am Weg. Auf einmal sehen wir, was da blüht. Sagen wir, ach, schön, der Flieder blüht schon. Ja, wie oft sind wir an dem Flieder vorbeigegangen? Wie lange blüht er schon? Ja, sehen wir das? Es kommt, kann sein, kann nicht sein. Es kommt ganz drauf an, was unser Geist tut. Ja? Um wieder auf den Punkt zurückzukommen. Ja? Also, wenn diese Offenheit entsteht, diese Klarheit, dann nehmen wir eben die schönen Dinge wahr, die eben da sind. Der Flieder im Vorgarten, der Löwenzahn, der aus einer Mauerritze rauskommt. Wir sehen das schöne Wetter. Wir sehen den einen Menschen, der lächelt. Das sind ja nicht so viele, die meisten hetzen durch, gell? Aber es gibt schon welche, gell? Und das sehen wir dann auch. Und das ist schön. Lächeln ist ansteckend. Ja, und so können wir eben aus einem ganz gewöhnlichen Weg, nämlich zwischen unserer Wohnung und der U-Bahn-Station, können wir eine gute Zeit machen. Wichtig ist natürlich auch, dass wir uns nicht hetzen. Aber das ist ja klar. Also das habe ich jetzt vorausgesetzt. Also jetzt sage ich es nochmal sicherheitshalber. Gell? Wir hetzen uns nicht. Ja? Und das muss man halt einfach einplanen. Normal haben wir ein recht getaktetes Leben. Und das Gehen, Genießen dauert dann, sagen wir mal, 10% länger. Ne? Das müssen wir einplanen. Aber dafür ist ja auch gut dann. Ne? Ja, also lieber 8 Minuten genießen als 6 Minuten hetzen. Das wäre der Vorschlag. Ja, also ein bisschen Zeit lassen. Die entspannten Schritte sind natürlich schon ein bisschen langsamer, als wenn wir uns hetzen, klar. Ne? Wir genießen das. Ja, und das ist nicht nur jetzt die große Lehre über das Gehen, sondern das ist ein Beispiel zur Achtsamkeitspraxis. Ja? Weil wir können das auf alles Mögliche ausdehnen. Es gibt gar keinen Grund, Dinge unachtsam zu machen. Überhaupt nicht. Für mich war es zum Beispiel ein sehr schönes Erlebnis, erkennen zu können, dass man sehr wohl das Autofahren in München genießen kann. Ja, doch. Man muss nur konsequent auf die Punkte eingehen, die einem das Autofahren verleiden. Eingehen heißt jetzt, ich meine, ich kann es nicht abschaffen. Ne? Wir denken normalerweise, denken wir dann gleich, okay, rote Ampeln ringen mich auf, sollte es nicht geben. Ne? Klar, ne? Geht nicht. Ne? Also, rote Ampeln. Was kann man machen bei einer roten Ampel? Manche wissen es schon. Atmen, ja, genau. Ist doch toll, ne? Ist doch wunderbar. Diese rote Ampel bringt mich zurück zu meinem Atem. Wenn ich vergessen habe. Ich meine, ich kann auch vorher schon atmen, aber ich kann es bei der, ne, roten Ampel ganz besonders. Das erinnere mich. Ja, genau, schön. Ja, ist doch schön. Und dann auf einmal wird es grün und man denkt sich, mei, ich hätte schon nur ein bisschen da stehen können. Oder? Ja, ist doch so, ne? Ja, wenn es gelungen ist, ist es so. Aber wir kommen drauf, wir können sehr wohl auch auf den Atem achten beim Fahren. Das ist ein Thema, mit dem ich übrigens lange gerungen habe, weil es Leute gibt, die sagen, nein, das ist gefährlich, ne? Nicht, du kannst sowas nicht tun beim Autofahren. Aber das stimmt nicht. Die Fehler beim Autofahren machen wir dann, wenn wir in Gedanken sind. Und das Krasseste habe ich mal erlebt, jetzt egal in welcher Stadt, aber ich fahre halt einfach, ist die Ampel rot, ich fahre hin und stehe und wenige Sekunden später rumst einer hinten rein, hat überhaupt nicht gesehen, dass die Ampel rot ist und ein Auto steht. Ja, was war's? Das war noch in der Frühzeit des Handys. Es war ein Immobilienmakler, der heftigst reingeredet hat in das Handy. Also ich weiß nicht, ob man so Immobilien verkauft oder vielleicht hat er auch mit der Frau gestritten. Egal, aber er hat sich, ne, heftigst ins Handy reingeredet. Klar, das ist das Gefährliche im Straßenverkehr. Wenn wir mit Gedanken intensiv bei was anderem sind, das ist gefährlich. Ne? Aber der Atem absorbiert uns ja nicht ganz. Ne? Natürlich, wir blicken auf die Straße und spüren den Atem. genießen es einfach im Auto sitzen, manchmal kann man fahren, manchmal muss man stehen bleiben. Ist klar, ne? Das, so ist das Leben. Ja? Hadern im Leben hat keinen Sinn, ne? Also manchmal kann ich fahren, manchmal kann ich stehen bleiben. Ne? Manchmal brauche ich eine halbe Stunde für 5 Kilometer. Was heißt manchmal? Es gibt so Strecken, da brauche ich immer so lange. Ja, aber ist halt so, ne? Um die Uhrzeit ist halt so, ne? Also fahre ich um die Uhrzeit so. Natürlich gibt es auch andere Dinge, über die man sich ärgern kann. Gewisse Verhaltensweisen bei anderen Autofahrern. Gut, das ist jetzt ein anderes Thema, was jetzt nicht so sehr das heutige Thema ist. Das Thema Ärger, ne? Das kann man auch vertiefen, ist jetzt nicht heute unser Hauptthema. Aber es gehört halt dazu, dass man halt eben auch lernt, umzugehen mit dem Ärger. Das gehört auch zur Achtsamkeitspraxis im erweiterten Sinne, die ich heute jetzt nicht so vertiefen wollte. Und einfach, ja, das verstehen, was sie machen. Und vielleicht machen wir das ja auch manchmal, gell? Und dann, das ist auch so eine Idee, ne? Wenn sich einer vordrängelt, ne? Dann denke ich mal, ich meine, man kann sich ärgern, aber dann denke ich mir auch, na gut, aber manchmal mache ich das auch. Ne? Und naja, so ist es halt. Gell? Also, manchmal drängelt sich einer vor, manchmal drängelt man sich vor. Egal. Ne? Ja, also es ist eine Frage der Einstellung. So, eine Frage der Einstellung, eine Frage der Achtsamkeit. Die Achtsamkeitspraxis ist uns noch sehr wichtig. Also beim Gehen ist so eines dieser zentralen Punkte in unserer Tradition, wo wir betonen, wo es sehr wichtig ist, zu lernen, achtsam zu sein, weil wir immer wieder gewisse Strecken, kurze Strecken auch gehen, im Büro auch, ne, von einem Arbeitsplatz, wir holen wir was, wir bringen was, wir gehen zum Mittagessen. Und das sind alles so Gelegenheiten, die uns da wieder in das Hier und Jetzt bringen können. Ja? Und das sind Gelegenheiten, die wir ergreifen sollten. Das ist einfach schön, dann aufzustehen, zu sagen, ach, schön, jetzt kann ich gehen. Und das genieße ich jetzt, die Schritte. Ja, das Gehen ist uns ganz wichtig und das Essen. Auch das Essen ist so ein Thema. Ich meine, man geht in die Kantine, man kriegt einen Teller Essen, Aufgabenstellung, alles reinbringen, ne? Oder? Fertig, erledigt. Ne? So kann man es machen. Ne? Ja, und man kann es auch genießen. Ja, und der große Unterschied dabei ist, zum Genießen gehört es eben, mit dem Geist dabei zu sein. Ja, und wir haben viele Sprüche, die wir dann uns gerne sagen. Also zum Beispiel die alte Form des Tischgebets ist schön. Ne, passt voll zu unserer Praxis. Auch wenn es ein christliches ist, so eng darf man das auch nicht sehen. Ne? Weil das Tischgebet bringt uns eben in diesen Augenblick, in die Dankbarkeit, dass wir das Essen jetzt haben. Oder wir haben einen buddhistischen Spruch, ne, der uns diesen Augenblick bringt. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel für die ersten 4 Bissen jeweils einen Gedanken zu haben. Also schon ruhig immer der gleiche. Ne? Und so als Ritual. Ne? Ja. Also zum Beispiel kann ich sagen, mit dem ersten Bissen erzeuge ich die Liebe, die Freude schenkt. Ich denke, dass das was Schönes ist, Liebe zu entwickeln, die Freude schenkt. Liebe zu Menschen und mit dem Hintergedanken Freude zu schenken. Ja? Das ist beim ersten Bissen. Ne? Beim zweiten Bissen entwickle ich die Liebe, die Leiden lindert. Mit dem dritten Bissen die Freude am Leben zu sein. Das ist auch gut. Ne? Und mit dem vierten Bissen die bedingungslose Liebe zu allen Wesen. So eine Idee. Und da geht es nicht nur um die Gedanken, sondern auch darum, dass wir damit nämlich ins Hier und Jetzt kommen. Weil ich kann das Essen jetzt gar nicht runterschlingen. Ne? Weil ich muss ja den ersten Bissen wirklich erleben. Ja? Und bei dem ersten Bissen Gedanken, ne? Dann in Ruhe zu Ende kauen, runterschlucken. Nächster Bissen, nächster Satz. In Ruhe kauen, schmecken, runterschlucken. Ne? Und nach den 4 Sätzen, ja, dann sollte sozusagen die Energie umgestellt sein. Ne? Nicht auf Erledigen, Essen fassen, ne? Essen vertilgen, sondern die Aufgabenstellung ist Essen genießen. Ja? Okay. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte, wo wir Achtsamkeit üben können. Und eine wichtige Einsicht von dieser ganzen Achtsamkeitspraxis ist dann eben auch die, dass es nicht, wir denken immer, wir müssen etwas Besonderes machen, weil das genießen wir dann. Ja? So ein Klassiker. Wir müssen was Besonderes sehen und das können wir dann genießen. Wenn wir Achtsamkeitspraxis üben, merken wir, wir können auch das Einfachste genießen. Ja? Und das Einfachste für den Asiaten ist übrigens Tee trinken. Aber die trinken immer Tee, ne, den ganzen Tag. Und deswegen haben die japanischen Zen-Meister die Teezeremonie entwickelt. Ja? Wo sie es genau umdrehen. Ja? Und sagen, das Einfachste, was es gibt, ja, aus dem machen wir eine Zeremonie, wir genießen das. Ja? 2 Tassen Tee in einer Stunde. Ja? Das einfach genießen. Und das Zusammensein natürlich. Die Teezeremonie ist immer auch mit anderen, das ist klar. Ja? Es kommt nicht so sehr darauf an, was wir tun, sondern wie wir es tun. Und dieses Mysterium, woher das Missverständnis kommt, das möchte ich auch nochmal aufklären. Das ist mir übrigens aufgefallen oder wirklich klar geworden mal auf einem Berggipfel. Weil Berggipfel ist so ein Augenblick, ich meine, Achtsamkeit ist ja jetzt nicht etwas Besonderes, was wir erst lernen müssen. Ja, also das, um das auch mal klarzustellen, ich rede jetzt nicht von etwas Ungewöhnlichem, wo ihr jetzt erst einen Kurs besuchen müsst, um das zu können. Jeder ist manchmal achtsam. Ja? Die Frage ist nur, wie viel sind wir achtsam? Ja? Und was ich jetzt euch erklären will, oder was ich hier euch erzähle und beibringen will, ist, es lohnt sich, viel achtsam zu sein. Okay? Ihr könnt es aber alle schon. Und so ein typischer Punkt, wo man ganz natürlich achtsam ist, ist, wenn man etwas zum ersten Mal macht und etwas Besonderes passiert. Zum Beispiel, wenn man dann nach langer Wanderung auf den Gipfel kommt und auf einmal die Sicht entsteht, ja? Boah. Und dann ist völlig normal, dass jeder Mensch erstmal sozusagen mit offenem Mund und offenen Augen, ne? Und staunt. Ja, und schaut es an. Und dann ist die Frage, wie viele Sekunden hält dieser Zustand an? Ich habe es erlebt, oft nur 30 Sekunden. Und dann, okay, wo ist das Essen, ne? Brotzeit, ne? Was trinken und so. Ne? Ja? Also es ist so was, wenn etwas Besonderes ist oder wenn wir etwas zum ersten Mal machen, dann machen wir es auch achtsam. Wir wissen noch gar nicht so richtig, wie es geht. Ja? Dann ist der Geist ganz dabei, wir schauen sehr genau an, und wie soll das gehen. Ne? Deswegen ist, denke ich, ist auch so viel Begeisterung bei den Menschen dabei, etwas zu sehen, was sie noch nicht gesehen haben. Weil erst einmal tritt dieser Effekt ein. Klar, man staunt, wenn man ein Gebäude gesehen hat, was man noch nie gesehen hat. Ja? Eine Pagode oder ein besonderer Palast. Und klar, im ersten Augenblick, ne? Toll. Ja? Aber wir müssen nicht auf einen Berg gehen oder ein besonderes Gebäude sehen oder auf die andere Seite der Welt reisen, um diesen Augenblick zu erleben. Wir können ihn jederzeit erleben. Und die Übung, die wir machen, die wichtigste Übung des Buddhisten, ist die Meditation. Und wir setzen uns aufs Kissen und da ist gar nichts Besonderes. Wir sitzen immer jeden Morgen an derselben Stelle, auf demselben Kissen, auf derselben Matte, in derselben Haltung. Und doch ist es immer wieder toll. Ja, warum ist es toll? Weil wir üben, Achtsamkeit, achtsam zu sein. Weil wir es einfach genießen, den Atem zu spüren, den Körper zu spüren, einfach nur da zu sein und zu spüren, wie gut es dem Körper tut. Ja? Genau. Ja, und es gibt natürlich viele Dinge, die uns helfen, das ist klar. Also das hatte ich jetzt schon mal erwähnt, jetzt mache ich einen Kreis und eine Doppelung, aber jetzt sage ich es trotzdem nochmal. Ja, also die Berge, was Besonderes sehen, was zum ersten Mal machen. Aber es gibt auch andere Dinge. Genau, jetzt hören wir ein Handy, das ist jetzt auch mal schön. Jetzt sind wir, also wer nicht achtsam war, ist jetzt achtsam. Aber es gibt auch andere Dinge, wo wir das leben. Viele Dinge der Wellnesskultur, die wir heute haben, basiert auch darauf, dass die Umgebungen schaffen, wo wir leichter achtsam sind, im Augenblick sind. Und uns spüren. Und dann spüren, wie gut es dem Körper tut, sich zu erholen. Ja, wie der sich erholt, wenn der Geist auch zur Ruhe kommt. Es reicht nicht, dass der Körper zur Ruhe kommt, auch der Geist muss zur Ruhe kommen. Und dann erst kommt das ganze System zur Ruhe und dann entsteht Heilung. Ja. Gut, ja, das jetzt zur Achtsamkeitspraxis. Ich sehe schon, mit der Zeit wird es schon langsam knapp. Worauf ich auch noch hinaus will. Die Achtsamkeitspraxis ist bei uns in unserer Tradition die grundlegende Praxis. Man könnte natürlich auch den ganzen Tag meditieren, theoretisch, aber praktisch können wir es ja nicht. Also ist das Tolle, wir meditieren nur einmal am Tag und versuchen möglichst viel achtsam zu sein. So, dann entsteht eben dieser Effekt, dass wir einfach viele Augenblicke des Tages genießen können, uns wohlfühlen, uns dabei erholen und auch am Abend dann ein ganz anderes Gefühl haben. Es steht nicht mehr so das Erledigen im Vordergrund, sondern es steht im Vordergrund, ja, das war doch schön und da habe ich das gesehen. Ne? Hatte ich ja erwähnt mit dem Flieder und mit dem Vogel und was man dann alles sieht, wenn man achtsam ist. So, aber, und jetzt kommt die Kurve, das ist nicht alles. Es ist unsere Grundübung. Jetzt sagen natürlich manche Buddhisten, wer sich schon auskennt, sagt, ja gut, aber das ist ja nicht alles. Der Buddha hat noch mehr gelehrt. Ne? Wie hängt es damit zusammen? Und das ist mir sehr wichtig, auch diesen Punkt klar zu machen, dass diese Achtsamkeitspraxis letztlich auch für alle anderen Dinge im Buddhismus das Fundament ist. Nicht nur das Fundament ist, sondern es führt uns einfach auch zu den wesentlichen Einsichten. Also Punkt 1. Ein ganz wichtiger Punkt in Buddhas Lehre ist ja, dass man lernen soll, mit schwierigen Emotionen wie Ärger, Angst, Wut, Gier und so weiter gut zurechtzukommen. Weil damit können wir uns ja das Leben zur Hölle machen. Also, das ist jetzt schon buddhistisch gesprochen. Denn wir sagen immer, der andere ist schuld, weil sonst hätte ich ja keine Angst. Ich meine, stimmt natürlich auch nicht ganz. Ne? Wer sich mit Angst mal näher beschäftigt hat, weiß, dass man auch Angst einfach eine Krankheit sein kann, die man hat. Man hat einfach Angst und niemand ist schuld. Besonders ärgerlich. Aber wenn jemand schuld ist, nutzt es auch nichts. Man kann es meistens auch nicht ändern. Es geht also darum, mit diesen Emotionen zu lernen, geschickt umzugehen, weil nur dann geht es uns gut. Nur dann fühlen wir uns wohl und können diese Welt, in der wir alle leben, als das Reich Gottes, als das Paradies empfinden. Wir können es als Paradies empfinden. Diese Welt, genau so wie sie ist. Und zwar genau dann, wenn es uns im Kopf gut geht. Also kein Ärger, kein Wut, keine Gier, kein Begehren, kein Verlangen. Ja, das ist so die Grundidee. So, und dann ist natürlich die Frage, wie kommt man da hin? Es gibt natürlich ein paar Techniken, über die man reden kann, was wir auch immer wieder machen in unserer Tradition, was aber heute jetzt über das Thema hinausführt. Aber wichtig zu erkennen ist, wenn wir viel achtsam sind, ruht unser Geist in diesem Körper in Frieden, fühlt sich wohl und dann passiert viel, viel weniger Ärger, Wut, Begehren. Weil wenn man das erlebt, ja, einfach so sitzen, atmen, entspannen, alles ist gut. Ja, was soll ich dann noch begehren, oder? Jetzt ein Beispiel, ne? Gier. Gier steht im Buddha, hat gesagt, Gier, Hass und Verblendung. Das sind die drei Wurzelgifte. Ja, wo ist der Raum für Gier, wenn ich das schaffe? Denn ich weiß, ich brauche nicht mehr zum Glücklichsein, als ruhig sitzen, atmen. Oder? Da relativiert sich doch alles, was wir uns wünschen. Ja, was können wir uns mehr wünschen als glücklich sein? Oder? Fällt jemand was ein? Ja, ist Ende der Fahnenstange glücklich sein? Glücklich sein ist glücklich sein, oder? Dann passt es. Ja? Ja. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist etwas, aber das muss man erleben. Ist klar. Deswegen ist klar, Theorie ist bei uns nur ein kleiner Teil. Ne? Ist die Erklärung halt dazu. Und dahin, und die Praxis ist. Aber die Achtsamkeitspraxis kann mich genau dorthin führen. Und das habe ich jetzt kurz verständlich gemacht, wie das passieren kann. Wenn ich das schaffe, dann merke ich, es braucht nicht viel. Ja, es braucht fast gar nichts. Ich habe ja genug. Unser Lehrer sagt immer, Thich Nhat Hanh ist ja unser Lehrer sagt immer, wir haben bereits genug Bedingungen, um glücklich zu sein. Wir haben einiges. Wir haben nicht alles, was wir uns wünschen. Ja? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben doch einiges. Und das reicht. Das reicht, um glücklich zu sein. Ja, das ist der eine wichtige Punkt, den ich erläutern wollte. Und jetzt so für die, die schon tiefer in der Theorie stecken, sagen, naja gut, aber da gibt es ja noch die Anhaftung an das Ich. Und die Ich-Vorstellung, die wir überwinden müssen, und ist, dass es kein unabhängiges Selbst gibt. Und diesen unter euch möchte ich auch sagen, der Weg führt auch dorthin. Der Weg führt auch dorthin. Es geht nicht, wenn der Buddha sagt, dass es kein Selbst gibt und dass wir nicht in der Vorstellung von einem Selbst gefangen sein sollen, dann geht es dabei nicht darum, irgendwie zu versuchen, intellektuell zu verstehen, warum es wahrscheinlich kein Selbst gibt oder sicher kein Selbst gibt oder so. Ne? Das ist nicht der Punkt. Es geht um Wahrnehmung. Es geht um Wahrnehmung, wie wir die Welt erleben. Wenn, als ein Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass da irgendetwas ist, meinetwegen im Geschäft, was ich unbedingt haben will, weil ich meine, das brauche ich jetzt, ja? Weil ich es halt brauche, ne? So sagt man. Sie braucht es jetzt. Dann steckt hinter diesem Denken diese Vorstellung von diesem eigenständigen Ich, einer Grenze drumherum und einer Umwelt. Ja? Und ich denke mir, ja, ich muss das kriegen. Ja? Aber dann ist ja diese Ich-Vorstellung da. Das heißt, mit diesem Gedanken entsteht die Einteilung der Welt in ein Draußen und ein Drinnen. Genauso, wenn ich etwas ablehne, wenn ich etwas loswerden will, ja, dann habe ich auch diese Vorstellung der Getrenntheit. Wenn ich aber tief in der Achtsamkeit oder Meditation bin, tief im Augenblick im Hier und Jetzt bin, ich spüre nur, was gerade ist, Atem, Körpergefühle, spürt ja immer etwas, ne, wie das Bein aufliegt, manchmal zwickt was, ne, drückt was, man spürt die Haut, die Kleidung auf der Haut, man spürt vielleicht den Wind, wie man schwitzt, man spürt immer was. Und wenn man einfach so da ist, diesen Augenblick einfach so sein lässt und alles spürt, ich habe vorhin meditiert im Park, ne? So einfach, war ein bisschen unruhig, war ein bisschen viel los, dann habe ich mich halt ein bisschen ruhig hingesetzt und halt, ne, es genossen. Und wenn wir so sitzen, ist in diesem Augenblick keine Vorstellung von einem Ich da. Ja, das, ich meine, das ist jetzt nichts, was man intellektuell jetzt nachprüfen kann oder nicht. Ich versuche das nur sozusagen als Ausblick zu geben, dass ihr einfach das gehört habt, ja, und dem nachspüren könnt, ja, dieser Fragestellung. Was ist eigentlich im Geist, wenn ich so nur achtsam und in Meditation sitze oder gehe oder stehe? Dann ist nur Wahrnehmung. Körper, Wind, ich höre Leute und solange ich mir nichts denke, ich meine, ich kann mir denken, mein Gott, wie kann man nur so reden mit einem Kind? Klar, das kann ich mir denken. Okay, dann, klar, dann bin ich erstens abgedriftet und zweitens, dann gibt's ich und du, ne? Weil ich würde ja nicht so reden mit Kindern, ne? Wie diese Person. Ja? Also, dann bin ich abgedriftet. Aber wenn ich in der Haltung bleibe und einfach höre, ja, so ist es gerade, ne? Also das ist gerade. dann höre ich das Lachen, ja? Höre die Fußball spielen, die jungen Leute, und spüre die Freude dabei. Sieh die Sonne, die Vögel. Wo ist dein Ich? Da ist kein Ich. In meinem Kopf ist dann kein Ich und es ist kein Du. Es ist nur dieser Augenblick. Es ist Atem, Sonne, Vögel, Lachen, Schimpfen und was es alles gibt auf der Welt. Können wir endlos erzählen. Ist ganz wichtig zu wissen. So einfach ist das. Und es geht darum, wie wir eben diese Welt wahrnehmen, was in unserer Birne sich abspielt in diesem Augenblick. Darauf kommt es an. Und darauf kommt es dem Buddha an, wenn er sagt, nicht selbst, nicht ich, keine Gier, kein Verlangen. Ja, das alles loslassen. Und dann können wir von Nirvana reden. Dann sagt er, wir sind in Nirvana. Aber Nirvana ist nicht da im Himmel und ist nicht da ganz weit weg und es ist auch nicht hinter dem Pluto versteckt, sondern Nirvana ist hier. Oder hier. Weil es kommt ja darauf an, was im Herzen und im Kopf sich abspielt. Das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied. Ja, und da kommen wir hin mit Achtsamkeitspraxis und Meditation. Da habe ich die Kurve zurückgeschafft. Ja. Okay. Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja, und es war schön, bei euch zu sein. Ja, noch einen schönen Abend. Mhm. Okay.